vergangenen 8 Folgen unseres Podcasts zur Rettung der Welt haben wir nun einiges gehört, sicher viel gelernt und neue Sichtweisen eröffnet. Wir möchten Bewusstsein schaffen für die 17 Nachhaltigkeitsziele, SDGs, und die zugrunde liegenden Probleme und Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Wichtig dabei ist, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern offen ins Gespräch zu gehen, auch mit sich selbst, die eigene Sicht und Verhaltensweise in den Blick bekommen und in die Kommunikation über all die handlungsrelevanten Themenfelder eintreten. Entwicklung passiert meist nicht durch populistische Ad-hoc-Entscheidungen, radikale Umstürze oder überstürzte Forderungen, sondern durch fortwährende Prozesse, manche schneller, andere länger. Sebastian Knöber fasst zusammen. Zum Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung zunächst geht es um den Ausbau oder die Schaffung neuer Verkehrssysteme, verbesserter Mobilität, jedoch weniger Individualverkehr, auch für weitere Strecken. Alltägliche Wege von ein paar Kilometern können schneller, einfacher und umweltschonender mit dem Fahrrad oder zu Fuß, zumindest aus eigener Kraft, zurückgelegt werden. Für vieles weitere braucht es mehr Möglichkeiten des öffentlichen Personenverkehrs. Zügige Verbindungslinien zwischen Wohn- und Arbeitsorten, Annehmlichkeiten wie Regensensoren zur Vorfahrtsregelung für Fahrradfahrer und Fußgänger, generell ein Ausbau von autounabhängigen Verkehrsnetzen bis hin zu einer diverseren Durchmischung von Arbeits- und Lebensräumen. Die medial präsente Elektromobilität dagegen ist zum Beispiel zu kurzfristig gedacht, um zu sehr auf den globalen Norden fixiert. Die Ressourcenbeschaffung und Produktion steht vor großen menschenrechtlichen und ökologischen Problemen. Weit entfernt von unserer sogenannten westlichen Zivilisation geschieht im globalen Süden Unrecht durch Raubbau, Umweltverschmutzung oder Zerstörung sowie brachiale Ausnutzung der einheimischen Bevölkerung unter dem Vorwand fremder Belange. Der hohe Energiebedarf für diese Art der Fortbewegung ist ähnlich groß und nachhaltig schädlich wie für den Bau- und Immobiliensektor. Die Umweltbelastung durch einerseits Stromproduktion, andererseits den Bau von Gebäuden steigt immens und verschlingt aberwitzige Mengen an Ressourcen, setzt dabei CO2-Emissionen frei und hinterlässt vieles an unrecycelbarem Müll und Schadstoffen, die von keinem natürlichen Kreislauf absorbiert werden können. Der in Deutschland anfallende Müll zum Beispiel besteht zu fast der Hälfte aus Bauschutt und Baunebenerzeugnissen. Und weltweit entfallen 7-9% des gesamten CO2-Ausstoß auf die Herstellung von Beton, wogegen Personenflugreisen nur 3% ausmachen. Die Nutzungsdauer von modernen Bauten sinkt dagegen stetig. Material, welches für einige Jahre als Gebäude dient, endet bald für lange Zeit auf der Deponie. Neue und alternative Wohn- und Arbeitskonzepte müssen her. Angefangen bei weniger oder weniger großen Einfamilienhäusern, sowie Bürokomplexen, die eher repräsentativer als praktischer Natur sind, über nachhaltige Materialien, Produktion und Wiederverwendung bis hin zu wiedergefundener Wertschätzung gegenüber bereits geschaffenen Werken und deren gesamte Umnutzung sind Teile der Lösung auf globaler wie auf nationaler und lokaler Ebene. Überbordender Konsum, Wegwerfkultur, Vermüllung der Ozeane durch Kunststoffe, und die hohe CO2-Emission durch die Fleischproduktion in Form von Viehhaltung. Gerade auch das Leben an Land wird Tier und Mensch immer schwerer gemacht. Durch einseitige Landwirtschaft, Monokulturen, stetig ansteigende Futtermittelproduktion oder Biomassezucht zur Energiegewinnung schrumpft in vielen Regionen der Welt die Artenvielfalt, während Böden sowie die Bevölkerung ausgelaugt und Arbeitskraft ausgenutzt wird. Letzteres oftmals im globalen Süden auf Kosten der Menschenrechte, gar der Menschenwürde. Unfruchtbare Böden, sinkende Biodiversität sowie Ausnutzung und Armut von Bauern weltweit bedingen und befördern sich gegenseitig. Das Gleichgewicht natürlicher Prozesse gerät zunehmend aus den Fugen, sodass wirtschaftliche Ungleichheit entsteht. Fehlenden Einnahmen wird hierzuland durch staatliche Subventionen gegengesteuert. Unlukrative Landwirtschaft verliert bei steigendem Bedarf an Attraktivität und verlagert sich in ärmere Regionen. In weiten Landstrichen ist jedoch gar kein Ackerbau mehr möglich, sei es durch unfruchtbar gewordenen Boden, Gewinn über steigende Betriebskosten oder gar das Erliegen ökologischer Prozesse. Nur ein Stichwort hierzu ist das Insektensterben in Europa, welches weitreichende Folgen nach sich zieht. Global gesehen werden 80% der Sojaproduktion für die Herstellung von Tierfutter verwendet. Man kann also bereits einen großen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit mit einer fleischarmen oder fleischlosen eigenen Ernährung erzielen. Die Erzeugung von sojabasierten Lebensmitteln wird beispielsweise in Deutschland größtenteils im eigenen Land bestritten und spart damit auch Transportkosten und wiederum CO2-Emissionen ein. Ganz zu schweigen vom ersparten Tierleid und den Emissionen, die industrielle Viehhaltung bereits hervorbringt. Ein weiterer Punkt ist das Leben unter Wasser. Bleiben wir beim Themenkomplex Ernährung und Lebensmittelherstellung sowie deren Transport, so landen wir unweigerlich bei der Überfischung der Meere. Das heißt, es wird dem Organismus der Weltmeere, aber auch der Binnengewässer mehr Tierbestand durch großindustriellen Fischfang entnommen, als sich durch deren natürliche Reproduktion, sogar unterstützende Aufzucht, wieder regenerieren kann. Dieses Ungleichgewicht verstärkt sich ebenfalls von selbst, seitdem das System bereits ins Wanken geraten ist. Ein kleines bisschen Hoffnung gibt hier zum Beispiel das in Folge 5 vorgestellte Startup zur kontrollierten Meeresfischzucht. Es wird versucht, regional unabhängig der natürlichen Begebenheiten, unter kürzesten Transportwegen und einem verschwindend geringen Anteil an Abgas- und Abfallmenge wirtschaftlich tragbar den Bedarf zu decken. Die weitaus größere Gefahr für die Weltmeere ist deren zunehmende Vermüllung. Biologisch nicht abbaubare, nicht zersetzbare Kunststoffe von Verpackungen und Einwegprodukten sowie tausende riesige Fischfangnetze, die herrenlos umhertreiben, mindern die Lebens- und Wasserqualität, sind direkte Lebensgefahr für zahlreiche Unterwasserorganismen. In den großen Netzstrukturen verfangen sich und verenden weiterhin Fische. Mit der Zeit zerfallen die meisten Kunststoffe wohlbemerkt innerhalb von bis zu Hunderten von Jahren nur physikalisch in immer kleinere Korngrößen, bis sie als Mikroplastik von Tier und Mensch wieder aufgenommen werden, sich sogar noch kleiner in der Luft verteilen. Auch sogenannte biologisch abbaubare Kunststoffe sind also niemals wirklich abgebaut, das heißt auf molekularer Ebene zersetzt, sondern entsprechen lediglich einer gesetzlich festgelegten Norm an maximaler Messgröße der Teilchen nach dem Zerfall, bleiben aber in jeder Hinsicht unverdaulich, ob im Stoffwechsel eines Säugetiers oder im Kreislauf der Natur. Des Weiteren führt die Hochseeschifffahrt durch Unterwasserlärm auf Tausenden von Kilometern zu Irritationen bei Fisch- und Walpopulationen. Auch die Übersäuerung des Wassers an sich und die ansteigenden Wassertemperaturen durch den menschlich hervorgerufenen Klimawandel bringt Anpassungsschwierigkeiten bis in die untersten Schichten von Organismen. Hierzu hatten wir im Seminar die Meeresbiologin Frauke Bagusche zu Gast, Autorin von Das Blaue Wunder und Initiatorin des Vereins The Blue Mind zum Schutz der Meere.
Ja, das ist so eine Sache, ne? Also man kann das nicht auf eine einzelne Region beschränken, denn so globale Wärme-Events finden ja dann nicht nur lokal statt, sondern über mehrere Ozeane in mehreren Meeren. Gerade die Tropen sind sehr gebeutelt. Dort finden Korallenbleichen in immer kürzeren Abständen statt. Retten ist so eine Sache. Man kann Korallen anpflanzen, das mache ich auch. Man kann Korallenkindergärten anlegen. Auch da gibt es ganz tolle Ideen, auch von Architekten zum Beispiel. Aber wiederbeleben, also man kann Korallenriffe wie ein Forst aufforsten. Ja, man kann kleine Korallen pflanzen, man kann die aussetzen und man kann sie pflegen. Aber auch diese Korallen werden irgendwann sterben, wird das Wasser immer wärmer. Ein Korallenriff ist an ein Temperaturoptimum gebunden. Korallenpolypen, das sind ja kleine Tiere, sind sehr, sehr empfindlich, was Temperaturschwankungen angeht. Und wenn diese Temperatur über einen längeren Zeitraum steigt, dann verlieren die ihre Symbionten, also ihre algigen Mitbewohner, und die für den Nährstoff für die Nährstoffzufuhr wichtig sind für die Korallenpolypen. So, und sind jetzt 2 Wochen lang nicht mehr in dem Gewebe dieser kleinen Korallenpolypen, sterben die Korallen ab und die bleichen. Bleibt das Wasser so warm, sind Korallenpolypen nicht mehr in der Lage, weitere Symbionten aufzunehmen und sterben dann auf Dauer ab. So ein Korallenriff aufzuforsten dauert Jahre und Jahrzehnte. Ja, es geht ja dann nicht nur um die Korallen, es geht ja um die ganzen Lebensgemeinschaften, die diese Korallenstrukturen ein Zuhause bieten. Und die siedeln sich dann vielleicht so nicht mehr an. Also wir müssen das erhalten, was wir haben. Es wird auch daran geforscht, dass man Korallen, vielleicht hitzeresistentere Korallen, im Oman zum Beispiel, dort ist die Meerwassertemperatur viel höher als in den Tropen. Also das Mittel ist viel höher. Die Tiere sind Hitzeperioden, längere und höhere Hitzeperioden gewohnt, dass man die vielleicht einfach kreuzt und Hybride oder beziehungsweise die Tiere dort aussät. Aber das sind alles noch Das sind auch kleinskalige Versuche. Tatsache ist, wir müssen die globale Erwärmung stoppen, werden wir sie nicht können, aber wir müssen das 2-Grad-Ziel, dürfen das 2-Grad-Ziel bzw. das 1,5-Grad-Ziel nicht knacken, denn ansonsten sind 98% aller Korallenriffe weltweit ausgestorben. Und das ist ein enormer Einbruch an Lebensvielfalt, denn Korallenriffe beherbergen 25% aller Fischarten weltweit. Das ist eine enorme Menge. Korallenriffe sind Schutzsysteme für Inselstaaten, für Leute, die an den Küsten wohnen. Ja. Wenn die wegfallen, dann ist eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die uns auch hier betrifft.
Da wir gerade von Wasser sprechen, reines Trinkwasser ist für 579 Millionen Menschen auf der Welt nicht dauerhaft verfügbar. Hygieneeinrichtungen wie Toiletten für 673 Millionen. Die Wasserbeschaffung ist in vielen Ländern des globalen Südens essentieller Bestandteil des Tagwerks. Gelingt das nicht, kommt es zu Krankheiten, Epidemien, Ernteausfällen, Hungersnöten. Obendrein ist diese Arbeit meist beschwerlich und menschenunwürdig und zugleich meist die Aufgabe von Frauen. Das setzt Bestrebungen nach Geschlechtergleichheit außer Kraft, da es Frauen oft nicht möglich oder gar nicht erlaubt ist, einen Beruf zu erlernen oder Bildung zu erfahren. Diese Ungleichbehandlung zwischen Geschlechtern setzt sich fort in juristischer und wirtschaftlicher Teilhabe. Frauen haben auch in vielen weiterentwickelten Regionen nicht die gleichen Rechte wie Männer, nicht die gleichen Löhne bei vergleichbarer Arbeit, auch werden sie kulturell und im Alltag im öffentlichen Leben diskriminiert. Wie zu erwarten, hängen die genannten 17 Ziele jeweils miteinander zusammen. Weniger Ungleichheiten, sowohl lokal, ob zwischen Geschlechtern und Nachfahren verschiedener Herkunft und Kultur, als auch global zwischen Völkern der nördlichen, wohlhabenden Welt und der unterdrückten, immer noch an den Folgen der Kolonialisierung leidenden Südhalbkugel. Zum Beispiel menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, wobei auch hier eine gefühlte Trennung zwischen Nord und Süd verläuft. Große Konzerne, Global Player, nutzen Arbeitskraft und Bodenschätze in wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern aus. Dass das oft zulasten der Menschenwürde sogar unter lebensgefährlichen Umständen geschieht, ist ein offenes Geheimnis. Konsum auf der einen und Produktion auf der anderen Seite bringt auch die wirtschaftliche Macht in immer größeres Gefälle. Damit verstärkt sich die Handlungsmacht zugunsten einiger weniger Akteure. Armut, Wasserknappheit, Hunger sowie mangelnde Gesundheit und Chancenungleichheit sind die Folge. Umweltschutz ist auch Gesundheitsschutz. Nachhaltigkeit ist Klimaschutz. Wir können nicht alleine die Welt retten und wir alle zusammen schaffen es auch nicht sofort. Aber die zugrunde liegenden Probleme der Agenda 2030 der Vereinten Nationen müssen immer weiter in die öffentliche Wahrnehmung gebracht werden, um ein kollektives Bewusstsein zu schaffen für die eigene und die gemeinsame Handlungsmacht. Ideen und Lösungen haben wir viele gehört. Bei all unseren Versuchen, Entwicklungen voranzutreiben, sollten wir uns immer kooperativ und nicht kompetitiv verhalten. Durch bedachte Anreize und Gebote, notfalls Verbote, kann die Entwicklung unserer Weltbevölkerung zum Positiven beeinflusst werden und auf lange Sicht in Koexistenz mit der Natur gesichert bleiben. Ein wichtiger Baustein ist hochwertige Bildung über den Umkreis der eigenen Lebenswirklichkeit hinaus und funktionierende Kommunikation. Dazu unerlässlich ist die Sprache, die Einigung auf Gemeinsamkeiten zum Austausch unterschiedlicher Positionen. Sprache dient nicht nur dem Wissensaustausch, sondern auch der Vermittlung von Normen und Bräuchen, kulturellen Werten und Erfahrungen. Dabei spielt die Unterscheidung zwischen Bildungs- und Alltagssprache, Fremd- und Muttersprache sowie Wort- und Schriftsprache keine übergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Und das ohne Diskriminierung, Ausgrenzung oder dem bloßen Anprangern negativer Beispiele, ohne auch Alternativen aufzuzeigen. Bleiben wir im Gespräch, bleiben wir divers und bleiben wir inklusiv. Damit stärken wir den Geist des Gemeinwesens, handeln lokal und wirken global.